Ja, vielen Dank. Ich hätte jetzt eine ganz Fülle von Punkten, ich aber jetzt nicht so abarbeiten will. Das mache ich nochmal vielen Dank. Und vielleicht zunächst mal zu den Raumtheorien, die jetzt diskutiert worden sind. Und völlig richtig natürlich. Und man könnte jetzt natürlich die Probleme dieser Theorien auch nochmal verhandeln. Also bei Bourdieu würde ich mich jetzt fragen, ist das nötig, jetzt wirklich alles wieder letztlich doch als Kapitalsorte abzubilden und als sich wieder auf dieses große Feld der Ökonomie zu begeben, dann ist ja sein Raumbegriff letztlich irgendwie schon auch präfiguriert durch seine Vorliebe für die Netze. Also letztlich ist es immer ein Netz. Also das ist ja schon, würde ich sagen, auch wieder eine Vorentscheidung. Also alles ist letztlich ein Netz von Relationen. Also da kriegt man vielleicht so Alternativen auch nicht mehr in den Blick. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn man doch das aber schätzt, auch was er macht, und ich finde das ja auch gut, dass er sagt, ja, Objekte und Relationen müssen man eigentlich sozusagen gleichwertig behandeln. Man könnte, also obwohl ich da jetzt gar kein Fan bin, ja der Latour ins Spiel zu bringen, der den Vorteil hätte, dass er auch nichtmenschliche Akteure sozusagen ernst nimmt und in diesem Akteurnetzwerk zusammenhängen berücksichtigt. Das wäre gerade für Spiele oder für Medienanalysen wäre das ja ein großer Vorzug, weil die in den Interaktionsprozessen sozusagen das Gerät ja immer schon einen gleichwertigen Platz hat. Das ist nicht sozusagen ein soziologischer Blick, der erst sozusagen soziale Beziehungen schreibt und sagt, ja, hier gibt es auch Medien, die müssen wir jetzt berücksichtigen, sondern das ist schon ein Teil der Konstitution oder der Versammlung des Sozialen. Also da fände ich eigentlich Latour dann in vielen Punkten eigentlich stärker als Bourdieu. Ja, und jetzt bei Martina Löw, ich meine, wir haben ja auch das schon oft geschnitten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns auch kennen aus dem Workshop in Darmstadt. Nee, okay. Und ich meine, ich hätte da doch den leisen Verdacht, dass es eigentlich fast eine kartesianische eigentlich eher eine Raumphilosophie ist. Also gar keine Soziologie, also hat sozusagen diese Res Extensa, so Spacing und Körper, die werden positioniert und platziert und dann hat sie sozusagen die Res Cogitans, Bewusstsein fällt ja auch, man könnte nur sagen, oder vielleicht Res Actans, also da gibt es sozusagen diese andere Dimension und dann wird das irgendwie so zusammengebracht und das macht dann bei Descartes macht das dann letztlich Gott, der das alles zusammenhält und bei ihr macht das dann so ein Gesellschaftsbegriff, der gar nicht wirklich ausgearbeitet ist. Das wäre jetzt so meine Polemik. Und was sie dann aber machen, also dann wenn sie sozusagen jetzt auf die Spiele und so eingehen, finde ich, dann arbeiten sie eigentlich mit Konzepten, die weder auf Bourdieu noch auf Löw richtig angewiesen sind, sondern dann entwickeln sie ja was ganz anderes. Also ich habe jetzt gar nicht so gesehen, also ob das jetzt sozusagen, was sie von ihren, sozusagen dem zweiten Teil des Vortrags, also ob sie das sozusagen Bourdieu oder auch Löw brauchen oder ob das dann nicht sozusagen so ein Konzept ist von ja, einer Dynamik relationaler Beziehung, Ordnungsfabrikation und so weiter, die jetzt da das eigentlich so gar nicht unbedingt so nötig haben. Das war ja schon wieder viel zu viel eigentlich.
Ach, ich fange mal mit dem letzten an. Der zweite Teil ist etwas losgelöster, das stimmt, weil ich jetzt nicht ganz konkret die einzelnen Theorien durchgegangen bin und geguckt habe, okay, was kann man damit jetzt für den virtuellen Raum machen. Den Bourdieu finde ich einfach sehr interessant, weil er mit dem Habitus-Konzept eine tolle Möglichkeit bietet, virtuelle Räume zu erklären. Also warum sind sie zum Beispiel so ähnlich, sag ich mal, wie unsere realen Räume? Warum ist, das hatten wir vorhin mal ganz kurz im Vorgespräch angesprochen, warum sind Bildungsräume oder Diskussionsräume in Second Life wie eine Bibliothek gestaltet oder wie ein Zimmer überhaupt? Warum ist es nicht ein erloschener Vulkankrater? Warum ist es nicht irgendwie auf dem Grund des Meeres oder so? Warum kann man nicht oder auf irgendeinem schönen Planeten, der irgendwo rumkreist und man sieht irgendwie tolle Sternenhimmel und fantastische Galaxien oder so etwas. Das könnte ja auch sein. Man hat ja die Möglichkeit, sich sozusagen von all diesem Erdschweren, sag ich mal so ein bisschen philosophisch, sich zu trennen. Machen wir aber nicht. Sondern es wird ganz handfest, es wird eine Bibliothek genommen mit möglichst alten, ledergebundenen Büchern, die entsprechend schwer und gewiesen wirken. Und so werden auch versucht, eben Atmosphären rüberzubringen. Und warum? Weil sozusagen eine bestimmte habituelle Disposition dahinter steht. Und das sozusagen ermöglicht, das kann man wunderbar mit Bourdieu erklären, finde ich. Auch wenn sein Raumbegriff selber dafür jetzt nicht so vielversprechend ist. Aber über den Körper nehmen wir sozusagen diese ganzen Wahrnehmungs- und Handlungsdispositive ja mit in den virtuellen Raum, weil wir ja über unseren Körper die in den virtuellen Räumen interagieren. Also von daher ist sozusagen der zweite Teil war dann etwas, das stimmte, war etwas freier, der hat jetzt sozusagen nicht ganz konkret die beiden Theorien auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft, aber er hat schon so Bezüge dazu hergestellt, dass eben Platzierungen wie Platzierungen im virtuellen Raum funktionieren und die Begrifflichkeit war schon dabei stärker an dem Raumbegriff von Löw angelehnt. Zumindest war das so der Plan dabei.
Ja, darf ich da vielleicht noch einmal nachfragen? Also würde man nicht einfach sagen, also dass ich sozusagen in der virtuellen Realität dann sozusagen die Statusposition, die man sozusagen hier auskämpft, einfach nochmal verdoppelt. Also das haben sie ja nochmal ganz stark jetzt gemacht, das überzeugt auch. Natürlich hat man eine Bibliothek oder andere Leute bauen sich dann vielleicht so ein Haus mit einem großen Pool und legen sich dann nackte Frauen hin. Also, aber ist das nicht dann was man mit Bourdieu sozusagen jetzt diese Distinktionskämpfe und Schlagungsmusen einfach nochmal dann verdoppelt in der virtuellen Realität dann nochmal wiederfindet? Und dann wäre das irgendwie für mich also sozusagen zu unspezifisch, weil das einfach sozusagen die Sache dann nochmal verdoppelt einfach.
Ja, also die Wahrnehmung und Synthese lassen, also die Konstitution von Raum nach dem Lewis'schen Modell, funktioniert ja auch so, dass sie bestimmte habituelle Dispositionen mit damit berücksichtigt. Zum Teil verdoppelt sich es, das stimmt, und deshalb finde ich bestimmte virtuelle Räume auch nicht besonders interessant. Also diese klassischen, was wir gerade hatten, mit Second Life, also mit Kini Bibliothek, finde ich langweilig. Ich finde es eher spannend zu gucken, so wie kann man das, also warum gibt es nicht was anderes? Und dann ist die Frage so, warum nutzen wir das nicht anders? Warum erzeugen wir diese Räume so? Also warum ist der Wunsch dazu so stark da, das zu verdoppeln? Oder in Second Life, dass man dort irgendwie Turnschuhe und Accessoires und alles Mögliche kaufen kann, um eben diese Distinktion voranzutreiben? Oder laufe ich da mit einem Kartoffelsack über dem Kopf rum? Oder besorge ich mir eben entsprechende Möglichkeiten, die meinen sozialen Status anders bewerten? Also da ist es, das ist eher die Frage, finde ich, nicht unbedingt der Raumtheorien, sondern sozusagen der praktischen Umsetzung oder Anwendung. Warum verhaften wir auch im virtuellen Raum so stark an den erdgebundenen Realitäten? Das wäre so meine Antwort. Also teilweise verdoppelt es sich, aber das würde ich auch wiederum nicht absolut setzen, weil es gibt ja auch die Möglichkeit, Gegenentwürfe oder andere Entwürfe zu machen. Vielleicht ist es einfach, dass man spekulativ einfach über Gewohnheiten so stark eben diese institutionalisierten Räume, dass man sie so auch auf das neue Medium virtuelle Räume mit überträgt, weil wir uns vielleicht selten wirklich darüber verständigen, wie wir Räume konstituieren. Und dann einfach ganz ein bestes Interesse in der Problematik.
Kann man ja ganz gut anschließen, aber bevor ich die Frage stelle, würde ich sogar jetzt noch eine Formulierung oder die Erklärung gerade aufgreifen, die du gegeben hast. Also als Hinweis, vielleicht sollte man nicht so viele Warum-Fragen stellen. Weil Warum-Fragen sind oft Fragen, die in Naturwissenschaften gestellt werden. Warum gibt es das Weltall, warum gibt es die Erde, warum sind wir da? Und wenn man es in Sozialwissenschaften, so ein Zwischenbereich, natürlich da arbeitet man auch mit empirischen Daten und so, aber letztendlich immer so ein Stück Mutmaßung dabei oder so ein Stück Unterstellung sozusagen, weil die halt durch den IKEA-Katalog so überformt sind, dass sie gar nicht anders können. Ja. Es wird dann nahegelegt. Also man bewegt sich so im Bereich auch des Suggerierens, des Mutmaßens, des Unterstellens. Also deswegen mit Warum-Fragen. Klar möchten wir immer alle wissen und sind wissbegierig und warum sind wir da und so, aber man muss, glaube ich, aufpassen, gerade wenn man sich so Gegenständen in Computerspielen widmet, diese Warum-Fragen erstmal zurückzustellen. Und durch die Warum-Frage nicht die Frage zu überdecken, nach dem, womit haben wir es überhaupt zu tun. Ich habe ein bisschen deine Frage auch danach verstanden, dass es eigentlich mit dieser vielen Modellbildung, die man hat, vielleicht schon viel zu viel ins Computerspiel reinpackt und geht dann erstmal drüber das, was das Computerspiel vielleicht eigentlich ist. Deswegen, also statt Warum-Fragen erstmal die Wie-Frage zu stellen oder so. Wie ist das, was da ankommt? Und du hast einen ganz interessanten Verleser gehabt, einen freudschen Verleser fast, würde man vielleicht sagen. Nee, Freud war es nicht, aber es war ein Verleser. Du hast bei Laurie Taylor, Zitat statt Perception, Representation gesagt. Ah, okay. Also ganz im, sozusagen fast schon im Affekt, alles ist Repräsentation. Und das ist sozusagen auch eine Folge soziologischen Herangehens, ganz klar, weil man es natürlich mit sowas wie den Realdimensionen des Sozialen zu tun hat. Und also ganz normal, dass man da oft eben, wenn man eben soziologisch arbeitet, natürlich dann von Repräsentationen ausgeht. Die Frage ist aber, ob das in jedem Fall bei Medien immer angemessen ist, von Repräsentationen auszugehen. Ja? Zum Beispiel Telefon. Jemand nimmt das Telefon ab und sagt, hallo. Also man die Geste des Telefonierens, das ist ein Begriff von Flusser, die Geste des Telefonierens ist, jemanden hier zu begrüßen und nicht dort. Ja? Genauso begrüßt er mich hier und nicht dort. Dass wir sozusagen dann sowas annehmen müssen wie einen hybriden Mischraum, diesen Drittraum oder irgendwie sowas, und den dann substantialisieren, ja, das ist der nächste Schritt, der dann kommt, liegt daran, dass wir sozusagen nicht mit der Trennung zwischen Träger, Datenträger und Erscheinungsform leben können. Also wir wollen nicht hinnehmen, dass es zwei autonome Sachen für uns sein können in der Medienhandhabung. Also dass die Medien nutzen, sozusagen den Träger tatsächlich verschwinden lässt. Und wir einfach damit umgehen, dass jemand hier ist und nicht dort. Und sozusagen, ich würde mir beim Computerspiel auch wünschen, dass man erstmal nicht eben unterstellt, dass es sich um Repräsentationen für denjenigen handelt, der sie benutzt, sondern dass er hier agiert und nicht dort, und alle sind dort, und dort ist dann irgendwie ein Krieg in der Wüste oder es sind dunkle Räume und warum machen die das und so. Ja, also ich glaube, dass man schon mit dieser, also aus der Warum-Frage heraus, das Repräsentationsdenken kommt und mit dem Repräsentationsdenken bestimmte Eigenschaften, die Medien ganz spezifisch machen, nämlich das Herstellen künstlicher Anwesenheit, zu schnell übergeht. Also das wären sozusagen einfach meine Wünsche, auch sozusagen an der soziologischen Herangehensweise doch diese Spezifika zu bedenken.
Vielleicht können wir mit einem wirklich schwierigen Punkt an dieser Stelle weitermachen. Wo ist denn eigentlich der Ort im Virtuellen? Das ist also, da sind wir auch uns in der Diskussion hier nicht einig, was, ich weiß, zum Ort kommen wir gleich noch. Ne?
Sowohl hier als auch dort. Und das ist okay. Nur ganz kurz dazu weiter.
Auf der Ebene des Trägers dort, auf der Ebene der Medienwahrnehmung hier. Das ist eine ganz einfache Frage.
Wir haben uns nämlich schon überlegt, so was kann das eigentlich sein? Wo ist denn dieser Ort? Da gibt es den eigentlich wirklich? Und solche technischen Hilfskonstruktionen, um dann doch einen Ort zu finden, das dann irgendwie das Speichermedium ist, oder es werden ein paar Elektronen in irgendeinem Server hin und her kopiert, der ja auch sozusagen angebbar von seinem Ort her ist. Da haben wir gedacht, das hilft uns überhaupt nicht weiter.
Es gibt einen wunderbaren Text von Boris Groß, Topologie der Aura. Das ist genau die Antwort auf diese Frage.
Toll.
Nee, es ist genau ein Plädoyer dafür, das auseinander. Also nicht, naja, es heißt ja nicht, dass man nur die eine Seite bedenken soll und die andere nicht. Aber sozusagen, dass da geht es um die Frage, wo ist man, wenn man eine Webseite hat. Also seine Idee ist, er sagt, dass eine Homepage ein Original ist. Deswegen sagt er eigentlich sowas, die Aura kehrt wieder, ohne auratisch zu sein, weil einfach die Strukturbedingungen des Originals, Einmaligen, wieder gewährleistet ist. Das ist technisch falsch, aber es geht sozusagen von der Erfahrung der Webseite. Ist ja egal, müssen wir jetzt nicht hier diskutieren, was Groß sagt. Aber sozusagen einfach diese beiden, also zu akzeptieren, dass es dieses beides nebeneinander geben kann, ohne dass es sozusagen immer zu irgendwie Mischungen kommt, wo was paradox ist und nie unerklärbar und so weiter. Also wir wollen immer die Quintessenz auch ziehen, sozusagen, es gibt dann irgendwas Hybrides und was Undurchdringbares und so. Also es mag ja vielleicht so sein, wenn man das dann zusammenschießt oder so, aber ich finde, man kann es erstmal leichter machen, das ist ja auch nachgefragt, zu sagen, also wozu braucht man das alles? Wenn man sozusagen letztendlich bei dem Phänomen, es kommt nämlich ein neues Problem bei der Taylor rein, auf einmal sind wir wieder im Identifikationsparadigma. Also insofern war der Verleser doch richtig, weil die denken auch noch repräsentatorisch in gewisser Weise. Aber was heißt denn das Perception? Also muss Perception immer, muss denn die, zum Beispiel die Ego-Perspektive automatisch zu einer Identifizierung führen? Oder muss denn selbst sozusagen die Third Person auch dieses vorgelagert anscheinend des Handlungspunktes, muss denn, ist denn Identifikation nötig?
Ja. Das Problem ist, dass, glaube ich, die Terminologie noch gar nicht wirklich geklärt ist und elaboriert ausgearbeitet ist. Du sagst jetzt Punkt wieder, er sagt Ort, dann gibt es noch den Begriff der Stelle, der Lage, ja, der Position. Es wird andauernd changiert und ich habe den Eindruck, sozusagen, man greift gar nicht zurück auf eine einigermaßen klare begriffliche Terminologie. Es ist total verworren. Ich habe mir das aufgeschrieben: Orte, Stelle, Platz, Lage.
Eben, weil sozusagen.
Das ist doch alles in einem Satz auf
der Hand. Ja, nee, weil man muss es frei halten für das, was da terminal tatsächlich passiert. Also in dem, das ist genau der Punkt, indem man sozusagen die terminologische, was du jetzt als Unschärfe reklamierst, dadurch sagt man, es ist sozusagen nicht terminologisch, es ist eben sozusagen nicht, man unterstellt nicht, dass die das alle als Ort oder als Punktum wahrnehmen. Deswegen meinte ich erstmal das Umdenken auf das Hier statt Dort. Das wäre sozusagen von der Simulation weg hin zum Spiel. Das wäre die Simulation. Also Simulation denken ist dort denken und Spieldenken ist hier denken. Und es geht nur um dieses Bewegung, ob wir es dann Stelle, Platz, Ort, wie wir es dann sozusagen downpinnen oder sowas.
Darf ich kurz nachfragen, was meinst du jetzt mit hier und was meinst du mit dort? Genau. Ist hier das der Ort meines Körpers?
Und
das dort, das da auf dem Bild, im Bild, hinter dem Bild? Oder was meinst du mit hier und dort
im Moment? Ich meine erstmal als Medienfilm die Frage, wo bin ich, wenn ich Medien benutze? Zum Beispiel Telefon. Das war ja erstens. Telefon war jetzt meine Meinung, dass man nicht davon ausgehen muss, dass ich dort bin, sondern dass ich hier bin. Und dass beide den Eindruck, die Wahrnehmung haben, sie hier sind. Ja? Und ich glaube, bei Computerspielen, wenn sozusagen jemand, also beim Counter-Strike-Spiel, meine ich auch, dass die Leute, die im sozusagen Netzwerk dann miteinander spielen, dass die eher hier sind und nicht dort.
Ich glaube, das ist genau dieser Punkt, warum immer wieder dieser Ego-Shooter kommt. Weil der Ego-Shooter, der betont das sozusagen, nee, dass man trotzdem hier ist, weil der die Perspektive interessiert, aber in Strategiespielen haben wir genau eine andere Perspektive. Die zeichnet die ja aus, warum die Topografie auch so wichtig wird in Strategiespielen, weil man eine ganz andere Sicht hat. Und da würde ich bezweifeln, dass die einzelnen Spieler das Gefühl haben, sie sind jeweils hier. Ich glaube, sie haben das Gefühl, sie sind jeweils dort. Also in dieser fiktionalen Welt, auf dieser Karte, wo sie gemeinsam handeln können.
Oder sie sind überall. Also das ist dieses Phänomen der Gottesperspektive. Dass es eben nicht diesen einen Punkt gibt, wo man ist, sondern man ist überall. Also dass man es eben dann gar nicht mehr mit einem Punkt beschreiben kann.
Aber zeigt denn diese großartige Arbeit Shooter, dass die eigentlich doch da sind? Also weil das ist doch dieses Zucken, also weil man wird angeschossen und man sieht das, also ich meine, ich kenne es ja von mir selber, dass man so dann kurz mal fast schon schmerzlich reagiert, also als wäre es der eigene Körper, der da gerade attackiert wird, oder? Also die Arbeit hat das doch eigentlich eher suggeriert,
dass es nicht hier ist, sondern... Also man ist genau hier. Genau da, also okay. Man ist so verinnerlicht, also wenn man sich das anguckt, die Beschreibung ist ja, man ist.
Also verstehe ich die Unterscheidung
hier und da überhaupt. Nein, man muss anders sagen, das Medienphänomen ist so besser. Man selber hat sich ja nicht weg. Also, das ist jetzt die Frage, ob ich hier oder dort bin, ich sitze nach wie vor vom Bildschirm. Aber der Medieninhalt ist hier. Das ist es. Vielleicht muss man es besser so sagen, deswegen auch beim Telefon. Der Medieninhalt ist hier, also die Medienpräsenz ist hier und genauso beim Computerspiel. Erstmal das Phänomen, es ist hier und erst dann vielleicht sekundär kann ich mich fragen, bin ich gleichzeitig auch noch woanders, aber erstmal es ist hier. Das ist die Leistung, die ja Medien grundsätzlich bringen. Sie bringen uns Inhalte her.
Das kommt ja auch also mit der Beschreibung, ob es jetzt dort Konvergenzphänomene gibt, wenn sozusagen Teile des Spiels mit dem Realraum verknüpft werden. Ich finde, das sind sozusagen Möglichkeitsbeschreibungen. Es ist ja auch immer sehr wichtig, was die Person sozusagen über deren Raumkonstitution man sich jetzt unterhält, tatsächlich wahrnimmt. Also wenn man intensiv ein Spiel spielt, das haben wir in der Einführung hier gesehen, die Gesichter verkniffen, konzentriert und irgendwie alles andere als so nochmal rumschweifend wirkt, wie der Blick nach draußen ging, auch nicht. Und es schien ja doch eine sehr starke Konzentration darauf zu sein. Und wenn man sich von der räumlichen Wahrnehmung her auf dieses visuell Dargestellte quasi fast ausschließlich konzentrieren kann, dann würde ich auch sagen, gehen in die Raumkonstitution also quasi kaum noch realweltliche, also außerhalb dieses Computerspiels liegende Ereignisse ein. Es sei denn, man hat irgendwann eben Carpal-Tunnel-Syndrom oder Augenschmerzen oder Rückenschmerzen und wird daran erinnert, so, es gibt auch noch was anderes außerhalb dieses Spiels. Aber es kann eben dazu kommen, dass ich auch Teile des umgebenden Raumes sozusagen mit dort in die Produktion eines virtuellen Raumes mitnehme. Das war das Beispiel mit dem Architekten. Der nimmt ja sicherlich seinen umgebenden Raum, in dem er sich ja auch verhält, wesentlich bewusster war als ein Spieler noch. Und dann könnte man auch mal überlegen, ob es da auch bestimmte
Kopplungen gibt. Aber das ist ein Sonderfall. Der Spieler designt ja nicht das Spiel in dem Moment, wo er spielt.
Nee, aber er entwirft sozusagen nicht diese Räume, aber er produziert sie mit, indem er sich dort auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Alleine oder in Gruppen oder abwarten sozusagen allen Gefahren aus dem Weg gehen, oder?
Ja, das ist sozusagen die Raumfalle. Das ist sozusagen Substantialisierung von Tätigkeiten. Also das ist genau die Raumfalle.
Man darf nämlich nicht, also man darf es nicht so abtun und sagen, dass Carpal-Tunnel-Syndrom erinnert einen daran, was etwas außerhalb des Spiels ist, sondern es erinnert einen daran, was immer innerhalb des Spielarrangements ist. Das ist nämlich tatsächlich das Spiel, was dort betrieben ist. Genau dieses körperliche Geschehen, also diese Inkorporierung der medialen Situation, die da stattfindet. Das ist im Wesentlichen ist es eine Controller-Kommunikation, die da betrieben wird. Also jedes Spiel ist eine Metapher dafür, wie ich mich an dieses Ding da gewöhne. Und das hat bei vielen Interfaces erstmal dazu geführt, dass nur wenige Spiele möglich waren. Und der PlayStation 2-Controller war dann so, dass sehr, sehr viel damit an Geschichten, an Metaphern war, mich immer wieder demselben Ding zuzuwenden. Und es ist auch nur so lässt sich erkennen, warum die Wii, um jetzt mal die Wii-Frage, so erfolgreich ist. Ja. Also, wenn man sich anguckt, es wird Tennis gespielt. Ja. Und das hat, also das kann von dem Inhalt her nichts damit zu tun haben, warum es so faszinierend ist. Also warum ich dort bin auf diesem Platz, warum es jetzt so wahnsinnig toll ist. Das bin ich schon seit 1972 gewesen dort, wenn überhaupt. Aber ich bin hier. Ich bin hier an diesen Dingern oder auf der Tanzmatte oder auf dem Fiddleboard, was da alles ist. Das ist so spannend, dass das natürlich das oft verdeckt, also dass diese Erzählung genau darauf angelegt ist, das gewissermaßen unbewusst zu machen, damit es funktionieren kann. Das ist ein anderer Punkt. Aber das ist genau das hier, was da stattfindet. Bei dem Telefonieren, meine Tochter hat jetzt gerade diesen Gestus. Also die ist jetzt 2 und sie fängt jetzt an, immer alles zu nehmen und sagen, ja, tschüss. Das ist das Einzige, was sie wahrnimmt vom Telefonieren, dass Menschen sich so irgendwie arretieren. Ja, mit genau diesem Gestus. Also es fällt mir jetzt mal Flusser, jetzt verstehe ich Flusser viel, viel besser, als ich das mache. Aber es ist, man kann sich gar nicht fragen, mit wem hast du telefoniert oder was hast du da gemacht? Das ist gar nicht wichtig, es ist nur dieses Arretieren in diesem Gegenstand. Deswegen, man unterschätzt das Körperliche beim Spielen völlig. Also deswegen findet das allermeist statt, wenn man zum Beispiel Commandos auf dem PC spielt, und dann die PlayStation 2, weil das Spiel hat was mit einem komplett anderen Spiel zu tun, weil dieses ganze Interface, was auf der Tastatur ganz intuitiv geht, String K, String M, String H und rumklicken, man muss 3 Tage lang im Bootcamp sein, um erstmal die Umschaltung der ganzen Menüs zu schaffen auf diesem PlayStation 2 Controller. Das ist eine unglaubliche Adaptionsleistung, die ich da wieder versuche zu machen. Und dann bin ich wieder im alten Spiel drin und dann sage ich, ja, jetzt ist aber nichts Neues. Das habe ich ja schon auf dem Computer gespielt. Aber die 3 Tage bis dahin sind interessant. Und das war sehr gut.
Sollen wir zur Rednerliste zurückkehren? Das wäre jetzt sehr schade.
Also ich stimme dem völlig zu, dass das ganz oft unterschätzt wird, wie wichtig sozusagen die leibliche Involvierung in solchen Videospielen ist. Man sollte das auch immer im Blick behalten. Ich glaube, dass es schon einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Strategiespielen und sozusagen actionorientierten Spielen. Und bei Strategiespielen wiederum wird unterschätzt, wie hochgradig diskursiv diese Spielräume durchwirkt sind. Man nimmt auch eine andere körperliche Haltung ein, würde ich mal sagen, aber interessante Frage ist, glaube ich, wenn ich versuchen kann, das zurückzuführen, vielleicht die Diskussion ja auf dieses Strategiethema, wie diese bestimmten Topografien in den Strategiespielen sozusagen Konkretisierung von diskursiven Konstellationen auch sind. Und das ist sozusagen da die spannende Frage, wie bestimmte Diskurse über vielleicht über Macht, über soziale Konflikte, über Geopolitik, über Konfrontation oder Ressourcenkampf sich in bestimmte Spieltopografien konkretisieren. Das, was man so zum Beispiel bei einem Ego-Shooter nicht hat, da gibt es sozusagen immer wieder die gleiche Spielerzählung, was die Spielmechanik angeht, und da werden so verschiedene narrative Teppiche drüber oder drunter gelegt. In diesen Strategiespielen gibt es ganz unterschiedliche Topografien, Spieltopografien, die sich, glaube ich, direkt zu bestimmten diskursiven Konstellationen verhalten. Und das wäre dann wirklich eine andere Fragestellung. Und da wäre an dich jetzt die Frage, ob du vielleicht nochmal was, einen anderen Vorschlag machen könntest, wo die diskursiven Räume vielleicht sind, aus der Sicht von der soziologischen Theorie. Du hast die an einer bestimmten Stelle in deinem Modell platziert. Das war bei einer Unterscheidung zwischen praktischen und diskursiven Räumen. Und ich habe das da so verstanden, dass das eigentlich eher so ein methodischer Punkt ist, wo es darum geht, wie betreibt man Feldforschung. Man muss die Leute fragen, das, was sie sagen, darüber, wie sie in den Räumen umgehen, das wäre dann das diskursive Bewusstsein. Und warum gibt es sozusagen auch noch ein anderer Ansatz?
Also das ist einfach, weil mich das interessiert und weil ich auch gucken wollte auf meine eigene Arbeit, wie werden Räume konstituiert. Also mich hat konkret fasziniert, also diese Spacing- und Syntheseleistungen laufen parallel ab, sie laufen aufeinander bezogen ab und man kann sie eigentlich nicht sozusagen trennen voneinander, weil sie einander gegenseitig bedingen und sozusagen die ganze Zeit mitlaufen. Also wie kommt man dann überhaupt an das Wie heran? Wie funktioniert das, dass Räume konstituiert werden? Und deshalb hat mich das interessiert.
Das ist eine Frage, die ich beantworte. Entschuldigung, es gibt eine Wie werden sie konstruiert oder wie sind sie konstituiert? Es gibt nicht ein Wie werden sie konstituiert. Das ist ein Widerspruch in sich. Nein, das
also nur, wie entstehen Räume? Durch Spacing und Syntheseleistung. Das hat mich einfach mal interessiert. Ich wollte das sozusagen versuchen, diesen Raumbegriff auch mal empirisch jetzt umzusetzen, weil mich das empirisch eben auch immer sehr fasziniert hat dabei. Und das war sozusagen jetzt die Anwendung, die ich von dieser Unterscheidung von praktischem und diskursivem Bewusstsein gemacht habe. Die geht ja auf Giddens zurück. Und im praktischen Bewusstsein wird viel Alltagshandeln. Also passiert sehr viel Alltagshandeln und da verständigt man sich in der Regel nicht darüber, wie Räume hergestellt werden. Also warum wir uns auf eine bestimmte Art und Weise hinsetzen, warum die Referenten nicht zum Beispiel in der letzten Reihe sitzen oder warum ich jetzt hier sitze und nicht woanders. Zum Beispiel, ich könnte auch hier vorne stehen und den Vortrag halten. Darüber verständigen wir uns nicht, das machen wir einfach so. Aber wir können das. Und wir können durchaus die Anordnung in diesem Raum beispielsweise beschreiben und uns dadurch zugänglich machen, wie hier Raum produziert wird. Und das ist dann das diskursive Bewusstsein, wo man sich darüber in Sprache verständigen kann, wie diese Konstitution, wie diese Produktion von Raum funktioniert. Und die Anwendung ist eben einfach, dass man sozusagen versucht, ein reflexives Bewusstsein zu schaffen, wenn man mit Personen darüber sprechen möchte, wie sie ihre Räume produzieren. Das war sozusagen für mich die Aufhängung. Also ich würde das diskursive Bewusstsein jetzt nicht unbedingt mit diskursiven Spielstrategien oder so etwas in Bezug bringen. Das hat damit meiner Meinung nach überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach ein reflexiver Kontext, in dem die eigene Position beschrieben und bedacht werden kann.
Ich habe eben daran gedacht, ob ich auch nochmal auf den Punkt der Identifikation, Perspektivierung etc. Anwähre. Das lasse ich. Ich habe ja auch gleich noch die Chance. Also da kann man nachfragen. Außerdem könnte ich dann. Habe ich kurz überlegt, ob ich irgendwie über was ganz anderes spreche. Da hätte ich den Vortrag dann auch schon fertig. Ich bin da über das Thema. Lasse ich alles. Nur noch eine Frage zu deiner Beschreibung von virtuellen Räumen. Du hast, glaube ich, sowas gesagt wie technosoziale Erweiterungen, also virtuelle Räume. Damit, und genau da wollte ich dann nochmal nachfragen, ob das nicht vielleicht dann doch etwas zu unspezifisch oder zu wenig spezifisch ist. Quasi alles, was irgendwie wie irgendwie mit Medien zu tun hat, dann als virtuellen Raum zu bezeichnen. Zum Beispiel sagtest du auch sowas, dass die Augmented Reality quasi ein Fortschritt oder eine Weiterentwicklung der Virtual Reality sei. Mhm. Ich glaube, da stehen zwei ganz, ganz unterschiedliche Konzepte hinter, zwischen der Vorstellung, was VR und was AR ist, weil virtuelle, also hinter der Idee der Augmented Reality ist, das ist explizit eine Idee der Vermischung.
Ja, genau.
Während Virtual Reality natürlich auch abhängig ist von der materiellen Realität, die Idee aber, die dahinter steht, die mit dem Diskurs über die VR verbunden ist, ist die tatsächlich eines zweiten oder eines dritten Raumes, eines anderen Raumes, in den man dann eintreten kann. Das heißt, insofern glaube ich nicht, dass man da dann einfach von Weiterentwicklung oder Fortschritt sprechen kann. Und zur virtuellen Realität, also ich finde in dem Zusammenhang einfach die Idee der Aktualisierung, also virtuelle Realitäten sind so lange virtuell, wie sie bestehen als Möglichkeit, solange sie nicht aktualisiert werden. Und das werden sie dann, und da werden wir beim Akt des Telefonierens bzw. des Spielens, wenn man vom Spielraum spricht. Das war jetzt keine Frage, aber vielleicht noch eine Nachfrage, da mal zu klären.
Kann gut sein, dass ich bei Augmented und Virtual Reality in so eine zeitliche Logik reingetappt bin, weil das sozusagen eine Weiterentwicklung muss nicht unbedingt ein inhaltlicher Fortschritt bedeuten, sondern es ist sozusagen einfach auf einer Zeitleiste, so wie ich es mitbekommen habe, später gekommen. Und es ist richtig, es sind ganz andere Grundideen, die dahinter liegen. Also eben wie gesagt, man fügt etwas Neues hinzu, zusätzliche Informationen, Werkstücke oder irgendwie Manuals, wie etwas jetzt bedient werden muss oder so. Im Gegensatz dazu, dass man alles komplett simuliert. Also ich habe da so einen Perspektivenwechsel gesehen, da drin schon. Ich habe es einfach als zeitliche Abfolge gemacht, ohne dass das jetzt eine Fortentwicklung und jetzt ist nicht mehr VR aktuell, sondern wir kümmern uns nur noch um AR. Also da war sozusagen, da bin ich vielleicht auch so vom Begrifflichen her in eine Falle getappt. Das ist also gar nicht unbedingt so intendiert. Zu den virtuellen Räumen, ich habe das so ein bisschen kurz abgebügelt da, weil die Daniela Arends, die beschreibt wiederum Räume über Kommunikation, kommunikative Anschlüsse. Und teilweise fand ich eben einige ihrer Aussagen dazu ganz hilfreich, deshalb habe ich die auch jetzt mit hinzugenommen. Aber ich wollte jetzt nicht noch ein weiteres Erzeugungsprinzip von Räumen aus einer anderen Perspektive nochmal bringen, also die sozusagen eher... also systemtheoretisch argumentiert und über Anschluss- und Kopplungsmöglichkeiten versucht, Räume zu definieren. Das fand ich jetzt also eher verwirrend und nicht hilfreich. Ich habe einfach gesagt, dass diese technosozialen Zusatzräume, die sie meint, habe ich einfach mal kurz so als virtuelle Räume abgecancelt, aber nicht alles, was mit Medien zu tun hat, sind virtuelle Räume. Ich fand jetzt nur die Unterscheidung von Featherstone, glaube ich, ist die zwischen Valorian Cyberspace, Virtual Reality und Gibsonian Cyberspace nicht mehr so hilfreich, weil sie auf einer sehr technischen Basis funktioniert. Also Valorian Cyberspace wäre im Prinzip alles, was so Internet- und Kommunikationsnetzwerke angeht, während VR diese stereoskopischen Darstellungen hat, die man eher so aus Simulationszweck noch kennt, wo man VR-Brillen auf hat, also die jedem Auge ein eigenes Bild zeigen, dass man wirklich stereoskopisch das Bild betrachten kann und dass die Kopfbewegungen noch mit in die Simulation mit reingerechnet werden. Dazu, das gibt es jetzt zwar auch schon seit einiger Zeit in Computerspielen, seit die Technik dafür erschwinglich geworden ist, aber also ich fand diese Dreiteilung da nicht so sehr hilfreich, weil sie so auf dem rein technischen Apparat aufgebaut hat. Ja, deswegen habe ich also ich habe es jetzt nicht mehr so genau definiert, also virtuelle Räume sind, wenn etwas Zusätzliches zur Raumkonstitution hinzukommt, was...
Also das heißt, Kino bzw. Film wäre dann aber auch ein virtueller Raum?
Ist uns nicht mehr so geläufig, ja, aber eigentlich ist auch das, was über Bücher früher transportiert worden ist, vor 150 Jahren hatte das auch nochmal eine ganz andere Bedeutung, dass Bücher den Kopf verdrehen und irgendwie auf in den Fantasiewelten die Leute locken und so etwas, was man heute häufig mit anderen Technologien verbindet. Also, dass man auch zum Beispiel eine virtuelle Pilgerreise anhand von Bildern des Leidensweges Jesu nachvollziehen kann. Das ist auch schon ein paar hundert Jahre alt. Das ist nicht sozusagen unser
modernes. Warum ist das eine virtuelle Pilgerreise und keine imaginäre? Also, weil da würde mir imaginär prima ausreichen.
Ist es eine Intervention?
Oder? Ja, bin ich dran? Weil da könnte
nee, die Liste ist unglaublich lang. Ich würde auch fast so ein bisschen zur Straffung drängen. Matthias wäre der Nächste, der war es.
Achso, aber Britta hat noch eine Frage gestellt.
Ja, die denke ich im Moment noch nach. Ja.
Ich habe das meiste eben schon gesagt. Nur ich finde auch den Punkt spannend, warum man zum Beispiel in Second Life sich immer an bekannte Repräsentation denkt. Wobei ich erstmal sagen würde, natürlich macht man das, weil das die Rhetorik des Vertrauten und der Gebrauchsanweisung darstellt. Und wenn man sich die Räume dann nämlich anguckt, sind sie schon ziemlich anders, also die Repräsentationen oder die symbolischen Darstellungen, weil da so viele Interface-Strukturen drauf liegen, dass das schon ziemlich unvertraut ist. Also dass selbst wenn das Gelände dort gestaltet ist in die Bibliothek, gibt so vieles anderes, dass da Namen über den Köpfen schweben und dass da ein Mauszeiger rumfliegt, dass man Menüleisten hat. Also das ist ja schon alles, das müsste man auch mit einbeziehen. Und da ist dann dieses Vertraute so ein Rest an Anweisungsrhetorik, der da ist. Aber es funktioniert genauso, man kann dann in den Vulkankrater gehen, wenn man sich gemeinsam verabredet hat, wir sind eine Diskussionsrunde. Mhm. Das andere hilft nur, diese Verabredung, glaube ich, erstmal zu gestalten, weil das eine Konvention ist, also etwas, was man kennt. Aber ich glaube, man kann es überwinden und man macht es auch. Mhm. Aber ich glaube, so wird erstmal dieses ganz Unvertraute vermittelt, was auch schon da ist.
Ja, klar, natürlich. Es gibt Sicherheiten, wenn man entsprechende Angebote bekommt, auf die man mehr oder weniger zurückgreifen kann. Das wäre etwas, was man dann als genormte Syntheseleistungsangebote beschreiben würde. Eine Bibliothek, in der wir uns auskennen, weiß,
wie die Verhaltensmuster auf dem Bild ist schon, also sind schon mindestens 50% andere
Sachen. Ja, ja. Nee, ich hab nicht interessantes mit dem Interface, dass das Interface schon stark verfremdet. Ja.
Ja, vielleicht nochmal eine methodologische Fragestellung, die versucht, das, was du vorgetragen hast, jetzt in einen allgemeineren Kontext zu stellen. Du hast zwei sehr elaborierte Raummodelle vorgetragen, das eine von Bourdieu und Löw. Du hast es so vorgestellt, dass sehr in sich geschlossene, konsistente und homogene Theoriemodelle, die nur mehr darauf warten, dass sie angewendet werden auf das Feld. Das heißt, du hast es auch aus Zeitgründen nicht mehr die methodologische Diskussion, die innerhalb der Sozialwissenschaften geführt wird, hier präsentiert nahegelegt, dass das so überzeugende Modelle sind, die nur mehr auf das Feld angewandt werden müssen. Das würde ich sanft in Frage stellen wollen. Und hast einen zweiten Teil, doch aber eine sehr selektive Vorstellung von Computerspielen etabliert. Und das ist für mich ein kleiner Widerspruch. Da hätte ich mir eher erwartet, dass man versucht, in diese Raummodelle zum Beispiel das strategische Computerspiel einzutragen, das strategische Computerspiel in sozialen Feldern zu verorten. Es wird ja nicht von allen gleichermaßen gespielt, sondern es hat innerhalb der Games ganz spezifische soziale Akteure, die es in Anspruch nehmen und die sich möglicherweise auch sozial differenzieren wollen von diesen Dumpfbacken, die eben diese Ego-Shooter-Spieler spielen. Ja. Das ist also ein ganz anderes Wissen, ein Herrschaftswissen, ein Überblickswissen, ein Regierungswissen, in dem ich hier diele und mich auch sozial distinguiere von anderen Akteuren. Und das würde ich mir eigentlich erwarten, das ist sozusagen eine Forschungsfrage, inwiefern das, was du jetzt hier gesagt hast, was ich sehr interessant finde, man übertragen, übersetzen kann in die Frage des Workshops, in die sozusagen als Thema dieses Projektes hier. Denn klar ist, dass Games soziale Distinktionen inhärent sind, wenn ich dir jetzt folge. Da würde es mich interessieren, wie sich die in der Artenvielfalt und Anführungszeichen dieser Games wiederfinden lassen?
Schwierige Frage, weil ich zugegebenermaßen einfach auch kein Gamer bin. Also ich habe ein bisschen diese Entwicklung von Computerspielen mitverfolgt, weil es mich einfach auch so die technischen Hintergründe da gereizt haben, was inzwischen so alles möglich ist mit Grafikkarten, die sich umprogrammieren lassen und dergleichen mehr. Also von daher habe ich so ein bisschen einen Einblick in die Computerspielszene bekommen, aber bin da sozusagen nicht firm und bin auch selber kein Zocker oder kein Computerspieler. Sodass mir das sehr schwer fällt. Und ich finde, so ein bisschen kann man diese, ich sage das mal so ganz ungeschützt, also ich finde, der Artikel von Lö Funken zeigt beispielsweise auch, dass da eine ziemlich große Distanz zum Computerspiel da ist. Sonst würden einige Darstellungen sicherlich auch anders sein in dem Artikel. Also sie gehen auf eine sehr frühe Art der Ego-Shooter ein und beziehen eben andere Computerspiele oder Möglichkeiten überhaupt nicht mit ein. Also das Einfachste, was mir als erstes aufgefallen war Far Cry mit großen Außenlandschaften, wo es erstmal also vorläufig, vordergründig anscheinend nicht mehr um Containerräume geht. Vielleicht aber doch, weil es ja auch Begrenzungen der Level gibt und so etwas. Aber da bin ich sozusagen von der Gamer-Seite her nicht firm genug, um das jetzt ad hoc leisten zu können. Also da kann ich, das wäre für mich jetzt auch, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, eher mal auch so eine empirische Frage, welche Art von, also, oder welche Spielernaturen finden sich wo wieder? Oder? War das auch so ein bisschen so gemeint? Also das würde ich dann sozusagen, würde ich gucken, welche beispielsweise in welchem Habitus bestimmte Spielarten gespielt werden, aber das würde für mich auch eine empirische Frage rauslaufen dann eher.
Das ist sinnvoll sozusagen aus der Seite der Game Culture, dieses Modell, um sozusagen das strategische Computerspiel hier irgendwo zu verorten. Das ist eine Frage, die an euch
Also worüber wir beispielsweise auch noch keine Einigkeit erzielen konnten, ob es so etwas, also was ist mit den Platzierungen im virtuellen Raum? Wo ist da der Ort? Gibt es virtuelle Platzierungen? Also gibt es sozusagen virtuelle Spacings? Und da sind wir auch noch in der Diskussion und meine Kollegin Silke Stets beispielsweise meint, man sollte den Spacing-Begriff nur auf realräumliche Platzierung verwenden, wenn man ihn sonst irgendwie beliebig mehr oder weniger macht. Wenn man alles irgendwie platzieren könnte, wird der Begriff nicht mehr distinkt genug. Ich finde aber auch, dass diese Dimension des Anordnens, die gibt es ja natürlich auch im Virtuellen, also braucht man irgendwie auch einen Begriff dafür. Und was ist sozusagen, wenn man jetzt in derselben Theorie zwei unterschiedliche Begriffe für im Prinzip gleiche Handlungen ja doch nimmt. Nur, dass die eine sozusagen im realen erfolgt mit einem konkreten Ort und die andere mit einem für uns noch irgendwie nebulösen Ort. Wo ist dieser Ort? Entsteht der Ort durch soziale Kommunikation? Oder brauchen wir irgendwie so eine, meiner Meinung nach nicht, eben so eine technische Krücke, irgendwo, das ist hier irgendwie eine Festplatte vom Server, der irgendwo auf der Welt steht. Also wir haben einen Ort, weil die Infrastruktur auch wiederum geerdet ist. Also diese Punkte, die sind natürlich hier noch nicht so in sich konsistent. Solange man hier auf den Realraum glaubt sozusagen, ist die Theorie erstmal in sich so relativ gut nachvollziehbar. Aber eben diese virtuellen Aspekte, finde ich, die sind da noch nicht wirklich gut drin untergebracht. Ohne eben so eine Hilfskrücken zu sehen, wie so, wir brauchen irgendwo eine Serverfestplatte oder so etwas eben. Ne? Das ist eher so ein Hilfskonstrukt.
Also ich wollte eigentlich auch bei Sir Joscha nochmal anknüpfen, was er eben gesagt hat, dass man nochmal zu diesem Strategischen zurückkommt. Mhm. Weil wenn man jetzt das Modell sieht und so, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, und ich stehe auch zu, der Raum löst sich eigentlich auf. Also es gibt, der ist nicht mehr wirklich zu definieren so, und deshalb bringt es auch nicht wirklich irgendwie diese Begriffe dann nochmal zu, diese Terminologien nochmal mit Ort, Platz und was auch immer wirklich dann nochmal ganz genau zu definieren. Er löst sich auf und ein bisschen die These im Auftrag war ja auch, dass man quasi gerade Ego-Shooter in diesem Fall spielt, um sich halt quasi wiederum dieses Ortes, dieses Raumes irgendwie zu versichern. Mhm. Er hat dort Grenzen, ich glaube, ich kenne auch diesen Text, den du zitierst, und der wird quasi im Ego-Shooter, wo es halt quasi auch natürlich eine Zeitkomponente gibt, wird er quasi affektiv oder wie auch immer halt auch wieder eingeübt. So, dass man wieder diesen dreidimensionalen Raum mit Grenzen und was auch immer hat, diesen Containerraum halt. So, was ist jetzt das Interessante, irgendwie, wenn man das auf Strategiespiele überträgt? Weil letztendlich dort hat man unter Umständen keine Zeitkomponente, hat man auch. Also es ist natürlich, gibt's da halt, also es ist jetzt nicht eine klare Distinktion zwischen Ego-Shooter und Strategiespielen. Was wird dort eingeübt? Also wenn jetzt die These ist bei einem Ego-Shooter quasi, meine These natürlich, der Raum vorher löst sich so ein bisschen auf, ist zu komplex, als dass man ihn wirklich jetzt als Orientierung wirklich noch haben kann, also der euklidische, wie auch immer, und wird quasi im Ego-Shooter quasi eingeübt. Wie ist es jetzt quasi im Strategiespiel? Gab es auch vorher irgendwas, was aufgelöst ist und jetzt wieder quasi eingeübt wird im Strategiespiel? Oder ist vielleicht, also wird vielleicht auch irgendwie der Raum grundsätzlich durch das Strategische ersetzt, gerade im Sinne von dieser Kontrollfantasie oder so?
Die Frage dann zu dir, was heißt, der Raum löst sich auf?
Ist das so eine, also im Sinne von, dass er nicht mehr, dass er nicht wirklich auf eine Definition runterzubrechen ist, auf die sich dann alle einigen können. Es wird in gewisser Weise was Relationales, also man kann sich vielleicht auch einzelne Definitionen dann irgendwie
verändern. Wir haben jetzt im Web 2.0 so eine unglaubliche Konjunktur des Orientierungsraumes. Es gibt kein einziges soziales Netzwerk, das nicht mit Satellitenaufnahmen und Straßenkarten arbeitet, um soziale Relationen
Ja, ist das jetzt eine Reproduktion oder ist es quasi ein Hinweis auf den wirklichen Raum? Also reproduziert man dadurch quasi diese Raumkonzepte, die irgendwo mal...
Die Frage nach dem wirklichen Raum ist eine schwierige Frage, die ich mir gar nicht mehr stelle. Also
Raum beschreibt ja im Gegensatz zur Zeit eigentlich das Nebeneinander und Zeit das Nacheinander beschreibt. Und Elias, Norbert Elias, beschreibt beides als große zivilisatorische Leistungen, die eigentlich Ordnungsdimensionen schaffen. Ja. Das eine ordnet das Nebeneinander, das andere ordnet das Nacheinander. Und wenn man sich jetzt sozusagen versucht, also wenn ein Raum sich auflöst, dann haben wir sozusagen eine Beliebigkeit des Nebeneinander.
Okay, lass mir die These mit dem Auflösen da raus.
Okay. Das ist ein altes Narrativ, dass sich der Raum auflöst. Die Vernichtung des Raumes ist sozusagen ein
falsches Narrativ.
Das haben wir mit der Eisenbahn schon.
Genau. Ist
ja
Raum ist Entfernung. Und Entfernung löst sich auf.
Ja.
Ja, aber nicht Raum dadurch.
Ja, ich meine, sozusagen das, sage ich unter Anführungszeichen, Raumvernichtung. Das ist ja nicht etwas, das den neuen Technologien entsteht.
Okay, ich wollte auch eigentlich gar nicht auf den Dampf hinaus, sondern inwieweit quasi jetzt der Unterschied zwischen, wenn man jetzt ein Ideal macht, zwischen Ego-Shooter und Strategiespiel, wenn man sagt, quasi wir üben halt quasi im Ego-Shooter da oder wir versichern uns quasi dieses Grenzenraumes, was passiert dann jetzt im Strategiespiel? Natürlich, dort gibt es auch Grenzen, aber es ist ja letztendlich etwas anderes. Es ist nicht so affektiv unter Umständen, weil es vielleicht unten wird, sondern es ist natürlich was anderes, was dort eingeübt wird. Und das ist natürlich eine gewisse Regierungs- oder auch irgendwie Kontrollfantasie, die da irgendwie hintersteckt.
Ja, wie tust du das Nachvollzug von Architektur, also die vorhanden ist, die unklar gemacht ist?
Ja.
Also du, 3 ist ja die größte Verunklarung von Architektur, die ich bisher erlebt habe, indem es einfach Pflicht ausgemacht hat. Und ja, tatsächlich beim Strategiespiel ist zumindest von der Rhetorik her, ist zumindest eine Aufbauleistung vielleicht suggeriert. Also dass ich zumindest solche Beziehungen stiften könnte, die natürlich auch noch von einer bestimmten Architektur oft beeinflusst sind. Aber also das ist dann so beides, was man vielleicht finden könnte. Also, dass man sagt, ich kann auch einen Raum stiften. Also ich kann selber bauen.
Mhm.
Also ich kann dieses Nebeneinander in seinem Funktionieren und seiner Beeinflussung aufeinander, kann ich in irgendeiner Form kontrollieren. Ich vollziehe es nicht nach. Weil man dann natürlich in letzter Konsequenz gucken muss, ist es nicht doch nur Nachvollzug von dem, was die Topologie überhaupt ermöglicht. Also sind die Level nicht so gebaut, dass es dann doch eine bestimmte Synthese, die ich vollziehe, da nahegelegt ist, um das zu machen. Aber die Rhetorik ist erstmal eine andere.
Hauptsächlich Kontrollräume, aber bei Civilization zum Beispiel gibt es immer noch diese Barbaren, die kontingent auftauchen.
Ja.
Ja, vielleicht gerade nochmal zur Auflösung des Raums als Narrativ. Also ich meine, das ist ja was für Soziologie auch durchaus interessant ist, dass bestimmte Raumvorstellungen jetzt in sozusagen Entwürfen von Welt oder von Gesellschaft also eine große Rolle spielen. Und obwohl das natürlich Narrative sind, haben die eine ganz große Konsequenz. Also etwa die Erfahrung, jetzt in Amerika wird das stark thematisiert, also in der geschrumpfenden Welt, dass auf einmal der pazifische Raum so nahe kommt, Japan kommt so nah, das ist sofort als Bedrohungsszenario dann auch beschrieben worden. Also die Welt wird kleiner, rückt zusammen, der Raum schrumpft und auf einmal fühlt man sich bedroht. Also das wird ja direkt, also diese Narrative haben geopolitische Konsequenzen und spielen also eine große Rolle bei den gesellschaftlichen Selbstbeschreibungen. Insofern kann man die natürlich als Soziologe
sollte man sich darum kümmern, weil die ja eine ganz wichtige Funktion haben. Weißt du? Also insofern finde ich es schon spannend, über diese verschiedenen Raummodelle weiter nachzudenken. Und nochmal jetzt im Vortrag, eins dieser Beispiele, die mir wirklich toll gefallen haben, das war dieses Jumpen und durch die Stadt. Und man könnte sich ja überlegen, was die da eigentlich machen. Von Galloway gibt es das Protokollbuch. Das kennen bestimmt viele, hat ja so ein schönes Beispiel, wie man den Verkehr regelt und sagt, ja, man könnte sich vorstellen, dass man in einer Neighborhood so einfach diese Poller aufstellt und mit dem Ergebnis, dass alle dann eben etwas langsamer fahren, weil die sonst sich ihre Wagen ruinieren. Die Alternative wäre das Aufstellen von Verkehrsschildern, wo drauf steht Tempo 30. Ja, oder Überholen verboten oder so. Also das wären zwei unterschiedliche Möglichkeiten, also den Verkehr zu regulieren, mit dem gleichen Ziel eigentlich die Geschwindigkeit zu begrenzen. Also einerseits Poller, andererseits Gesetze. Wer sagt ja entweder, das eine ist eine protokollarische Logik, die sozusagen uns selber dem Schicksal dann überlässt, schneller zu fahren oder nicht, also uns irgendwie anzupassen. Das andere wäre eigentlich eine, die auf Gesetze setzt. Und dahinter stehen ja zwei völlige Entwürfe von Gesellschaft oder von Macht. Das eine wäre eine gouvernementale Macht, also mit den Pöllern. Das andere wäre eigentlich ein Konzept staatlicher Macht. Gesetze, gegebenenfalls Polizei, die Protokolle, die dann irgendwie Tickets ausstellt oder Strafen und so weiter. Und an der Stelle, finde ich, könnte man eigentlich fragen, welche Logik in den Computerspielen eingebaut wird. Und da wäre ja doch jetzt meine Vermutung, dass es eigentlich eine protokollarische Macht ist. Die ganze Zeit, also gerade in den Strategiespielen. Also weil es gibt nicht die Verbotsschilder oder so, sondern es gibt halt Hindernisse. Also ich glaube, es ist eher eine protokollarische Logik. Und da könnte man sich ja schon fragen, also welche Form von Gesellschaft, welcher gesellschaftliche Großentwurf ist eigentlich in den Strategiespielen untergebracht? Und das wäre eben nicht der Staat mit seinen Gesetzen, sondern es wäre eher dann doch, und das ist ja auch wahrscheinlich eure These, die gouvernementale Welt. Und das würde sich dann doch wieder, also mit meiner gestrigen, vielleicht absurden Großthese, dann doch treffen. Es geht in gouvernementale Techniken und nicht eben um den Staat. Das wäre der Punkt. Also, vielleicht könnte man das auch an diesem Beispiel sehen.
Lass mal einfach so stehen, oder? Dann wäre Ulrike jetzt dran.
Ah, dann
hast du
es jetzt leider nicht erwähnt, die Liste war zu lang. Ich wollte nicht zur Strategie was sagen, sondern nochmal zur Virtualität, weil mich unsere Diskussion so doll daran erinnert, was zu lesen ist, wenn man diese Begriffsdiskussion um die Virtualität, die Theorieproduktion der 80er und 90er anguckt. Da gab es auch ganz lange diese Gegenübersetzung von künstlich und real. Also die Frage, ist ein virtueller Raum ein imaginativer Raum, ein fiktiver und so weiter, wo daran diskutiert ist, war überhaupt nicht produktiv, weil die meisten einfach das heuristisch so verwendet haben, wenn es digital erstellt wurde, dann nennen wir es jetzt mal virtuell. Damit kommt man aber ehrlich gesagt nicht weit oder es wird einfach total langweilig. Und ich möchte, dass die Computerspielforschung nicht langweilig wird. Also die Herausforderung des Gegenstands dazu benutzen, nicht die alten Fragen zu stellen und in den alten Mustern zu bleiben. Das hieße hier, ist von einem Virtualitätsbegriff vielleicht mal auszugehen, der nicht einfach diese alte Überstellung betreibt, sondern das Potenzial, das in einer Darstellung wohnt, als verändernd für die ganze Situation zu begreifen. Also ein ganz alter Virtualitätsbegriff, der auf Potentas, Virtus und so weiter zurückgeht, dann hat man sich dieses alten Dualismus mal entledigt, den ich umso wichtiger finde, als dass ich immer noch den Eindruck habe, dass wir ganz oft eine Ich-Wissenschaft betrieben wird. Also Leute reden und sagen immer, ich kann das und dann wäre das Spiel beschrieben. Das finde ich wirklich problematisch. Ich verstehe, dass das für die Soziologie einen großen Einsatz hat. Insofern finde ich auch den Vorwurf, dass soziologische Raummodelle hier nicht korrespondierten mit Computerspielen,
schön, aber auch den kann man anderen genauso machen. Wir haben gestern bei Stefan darüber gesprochen, was die Philosophie denn nun mit einem konkreten Spiel macht. Das ist ja gerade das Interessante und die Soziologie kommt da eher nochmal auf den User als Bindeglied. Ich finde das aber nicht das Interessanteste, sich ständig zu fragen, wie erfährt denn jemand ein Spiel, weil das hatten wir mit allen anderen Medien, sondern sich zum Beispiel im Anschluss an Baudrillard, der eigentlich der einzige Theoretiker ist, der übrig geblieben ist, aus dieser Virtualitätsdiskussion zu fragen, wenn ich nicht mehr davon ausgehe, dass real und künstlich erkenntnisleitende Gegensätze sind, sondern dass ein neues Medium das, was ich sage, schon mitkonfiguriert hat, dann kann man die Frage anders aufrollen. Also wenn ich mich in einen virtuellen Raum bewegt habe, wenn ich dessen Potenziale neu aufgerufen habe, dann ist das Ich ja nicht mehr dasselbe wie vorher. Ein Ich, das spricht, ist auch schon immer konstituiert worden vom Medial. Man müsste mal einfach die These austesten, was passiert denn, wenn man sagt, das Medium hat mich gespielt, um es mal auf die Spitze zu treiben. Oder warum ist denn die Frage, wo bin ich, wenn ich telefoniere, immer auf das Ich fokussiert? Warum macht man Ich-Wissenschaft und keine Telefonwissenschaft?
Nehmen wir als flammendes Statement so. Sejoscha, du wärst der Letzte auf der Liste, also ich...
Ich wollte Ihnen eine Frage stellen, deswegen jetzt über das Gemeindepark.
Ach so, aber hattest du nicht gerade noch gezuckt?
Ja.
Ja, dann. Also, ja.
Ich finde diese Fragestellung, ob da eine bestimmte Blickhaltung oder ein bestimmtes Raumbewusstsein, vielleicht sind das ja nicht Sachen eingeübt wird in Strategiespielen, die sich grundlegend unterscheiden von dem jetzt in einem anderen Feld von Spielformen, die man jetzt so Shooter oder Ego-Shooter nennen kann, finde ich hochinteressant. Dass vielleicht tatsächlich ist nicht nur, also es sind ja verschiedene Distinktionskriterien schon mal angeboten worden, wie man diese verschiedenen Genres unterscheidet. Dass es tatsächlich eine andere Art von Raumdenken oder sowas ist, was dort reproduziert wird, was dann vielleicht auch sogar mit einem bestimmten sozialen Distinktionswert verbunden ist, kenne ich so nicht, finde ich unglaublich spannenden Ansatz und auch so ein produktives Ergebnis jetzt von der Diskussion hier, das vielleicht so zu denken. Das wollte ich nur noch mal aufgreifen und mal bekräftigen. Ja.
Wir hatten ja gestern Abend nämlich von Anschluss an Stefans Vorstellung eigentlich mit der Hausbeschreibung der Häuser, also was in diesen Häusern stattfindet. Und du hattest ja vorhin davon gesprochen, dass man die Spiele eben so grundsätzlich unterscheiden muss und man kann nicht sozusagen bei den Strategiespielen darf man das nicht machen, mit Oberfläche abziehen und gucken, was drunter ist oder so ähnliches. Das kann man nur bei den Ego-Shootern machen, dass man eigentlich immer dasselbe spielt. Und das kann man nicht übertragen auf Strategiespiele oder so, weil da was anderes drunter ist. Also das gibt nicht immer die Spielmechanik oder so. Oder? In der Richtung hast du das jedenfalls gemeint. Und also was ich glaube, was man mit den Strategiespielen dann machen müsste, ist eben nicht sozusagen auf die Beschreibung so viel Wert zu legen, die dem Spiel beigegeben sind, um die Spielmechanik dem User zu vermitteln. Also nicht sozusagen aufzulisten, dass es ein Haus des Wissens ist, eine Universität und Haus der Produktion oder das Handwerk oder was auch immer, sondern dass man selber die Raummächtigkeit im Spiel dieser Instanzen beschreibt und nicht mit der Nomenklatur, die quasi eben an der Oberfläche liegt. Ich meine schon, dass man die abziehen kann, um zu sowas eben wie der Mechanik oder der Handhabung dann zu kommen. Und tatsächlich für diese strategische Raummächtigkeit der einzelnen Punkte oder Orte oder Knotenpunkte im Relationsgefüge, dafür eine eigene Beschreibung zu entwickeln, die nicht diejenigen, die sie bereits im Spiel weitergeben. Ich glaube, das wäre die
Herausforderung. Da würden wir uns, glaube ich, jetzt etwas falsch verstanden sehen. Weil das war natürlich genau der Sinn und Zweck dieser ziemlich akribischen Erbsenzählerei, die wir da gemacht haben, dem Strategiespiel genau diese erste Ebene mal abzuziehen und darauf zu kommen, dass ein Strategiespiel sich genau dadurch klassifizieren lässt, dass es einfach Objektmanipulation ist, dass man eine unfassbare Anzahl von Objekten manipuliert, wo man beim Ego-Shooter eben zum Beispiel sagen würde, man operiert vielleicht nur mit einem Objekt, dem Avatar, dem Ego-Avatar oder sowas.
Oder das geht eigentlich mit den Gegnern, nein, mit dem Bildobjekt. Das ist auch eine große Menge. Also mit dem Ego, das kommt ja gar nicht vor, das Spiel.
Gut, wie auch immer, deswegen haben wir einen Shooter, haben wir gar nicht gemacht. Aber, oder eben zu sehen, dass ganz viel einfach Raum in den Raum eingetragen wird, dass Wissen plötzlich etwas wird, was verräumlicht wird. Und das ist aber eben, glaube ich, das, was mit dieser Objektinventarisierung oder auch diese Interface-Studies ganz prima nachzeichnen konnte, dass das ein Strukturmerkmal von Strategiespielen ist, die eben, glaube ich, schon weit unter dieser Ebene oder Oberfläche, von der du gerade gesprochen hast.
Ja, aber eigentlich funktioniert es ja nicht so, wie es aufgelistet war. Das war ja so eine Klassifizierung, sondern es funktioniert eher, und es ist in den Beschreibungen schon vorhanden, was baut aufeinander auf? Also was muss ich zuerst gebaut haben, damit ich die zwei anderen Sachen bauen kann und dann die fünf anderen Sachen bauen? Also genau das verinnerliche ich. Also ich benutze das Haus des Wissens nicht, um Wissen zu produzieren, sondern um letztendlich den besseren Panzer zu bauen. Also am Ende dieses Baums, den ich da rekonstruiere, also der eigentlich in Manipulation eingeschrieben ist. Also das versuche ich erstmal die Möglichkeiten alle zu generieren, dann zu operieren, also Objektmanipulation zu machen.
Das ist eine Anmerkung, das, was der Lies angesprochen hat, das protokollarische Wissen, das ist schon ein interessanter Aspekt, nämlich wenn es darum geht, erinnerungskulturell die Geschichte neu zu schreiben. Also es werden ja strategische Spiele angeboten, die das Mittelalter thematisieren, die Antike und so weiter. Das heißt, wir haben es mit dem Umstand zu tun, dass dieses protokollarische Wissen alle möglichen historischen Gesellschaftsmodelle übertragen wird, transferiert wird und dadurch auch Geschichtsschreibung neu artikuliert wird. Man darf auch nicht vergessen, dass sozusagen, um das protokollarische Wissen nicht vom Staat abzugrenzen und eine Gegenüberstellung zu machen, dass das administrative Wissen, das Regierungswissen wesentliches Element staatlichen Handelns war. Also das ist nicht etwas, was sozusagen abgesondert ist, sondern das begründet gleichsam den modernen Staat. Nämlich administratives Wissen zu produzieren über die Bürger innen.
Ich würde jetzt einen ganz anderen protokollarischen Vorschlag machen oder sogar einen massiven Vorschlag im Sinne, dass ich euch jetzt nach draußen schicke. Ich würde sagen, wir machen ein Viertelstündchen Kaffeepause.